Sie hören Vom Großen und Ganzen, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern
und der Zeitschrift Christ in der Gegenwart.
Das Übertreten einer Grenze hat für mich bis heute irgendwie etwas nicht so Selbstverständliches. Das kriegt meine Familie immer mit und sagt, Papa, wirst du schon wieder ein bisschen nervös? Putin strebt ein Europa von Wladiwostok bis Lissabon an unter russischem Einfluss. Putin bekämpft ja die Ukraine vor allen Dingen auch deshalb, weil sie sich auf einen demokratischen Weg gemacht hat. Was heißt eigentlich Kontrolle von Macht und Herrschaft unter den Bedingungen der Digitalisierung? Natürlich kann ich, um mal bei X zu bleiben, dort sagen, was ich will. Aber Musk entscheidet darüber, wer es zu lesen bekommt. Ja, ich glaube schon, dass der Ansatz, jetzt überhaupt auch Klimafragen zu außenpolitischen Themen zu machen, dass der richtig war. Also zunächst mal würde ich über Demografie sprechen und nicht über Migration. Deutschland verliert ohne Zuwanderung jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen. Also einmal die schöne Stadt München, aus der sie kommen. Also ich unterscheide mich in der Religion als Christ von einem Muslim. Aber wenn wir bei Preußen Münster gegen Schalke morgen die Daumen halten, dann sind wir auf der gleichen Seite. Also jeder Mensch, sagt ein alter Indianer zu seinem Enkel, hat in seiner Brust einen guten und einen bösen Wolf. Und der Enkel bekommt immer größere Augen und sagt, Opa, welcher Wolf gewinnt? Der, den du fütterst.
Hallo Herr Polenz, sehr schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie uns hier in Ihren Privatgemächern empfangen. Schön haben Sie es hier und wir freuen uns, dass wir hier sind, den langen Weg von Freiburg und München hierher gefunden haben.
Herzlich willkommen in Münster und die Sonne scheint und ich bin gespannt, worüber wir jetzt gleich miteinander sprechen.
Ich bin viel zu warm angezogen. Wir haben gerade schon gemerkt, dass es jemand kommt aus dem Süddeutschen, aus der Kälte in die nördlichste Stadt Italiens nach Münster.
Ein herzliches Willkommen richte ich auch noch an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind zu Gast bei Ruprecht Polenz, dem CDU-Mitglied und langjährigen Bundestagsabgeordneten, ein Experte für Außenpolitik, transatlantische Beziehungen, Osteuropa. Das ist das, worüber wir heute mit ihm sprechen wollen. Es geht zum Thema Deutschland in der Welt.
Meiner Generation, ich bin so in das, was man quasi die besten Jahre nennt, muss man sie nicht vorstellen. Wir alle kennen sie aus Funk und Fernsehen, aber Moritz ist ja so Mitte 30er. Da ist es vielleicht für die jüngeren Hörer gut, wenn man das nochmal sagt. Wobei, die meisten Jungen kennen sie ja inzwischen auch, kommen wir nachher noch dazu, aus den sozialen Medien. Ja, wir sind heute in Münster bei Ihnen und nicht, wie ursprünglich mal geplant, in München. Das liegt auch daran, weil Sie rund um den Geburtstermin Ihres, wenn ich richtig gezählt habe, 10. Enkelkinds nicht aus Münster weg müssen. Ist denn, läuft alles gut? Darf man schon gratulieren? Oder kann es sein, dass Sie gleich überstürzt den Raum verlassen müssen?
Nein, gratulieren ist noch zu früh, aber das kann jetzt jeden Tag zur Welt kommen und das passiert in Oldenburg und als Großeltern steht man dann so ein bisschen in Rufbereitschaft, um die ältere Schwester zu betreuen, die ist 3 Jahre alt und Vater und Mutter, vor allen Dingen Mutter, haben ja dann erstmal was anderes zu tun.
Also alles Gute jedenfalls.
Genau, dann wünschen wir alles Gute. Wenn man darauf schaut, junge Enkel, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf die Welt blicken in der gegenwärtigen Zeit? Kinder, Enkel, Sie sind Realist, Sie machen sich bestimmt keine Illusionen darüber, wie die Zukunft verläuft. Haben Sie Sorge um die Lebensbedingungen Ihrer Nachkommen?
Also ich habe ja mit meinem Geburtsjahrgang Glück gehabt. Ich bin Jahrgang 1946. Und ich bin in die längste Friedenszeit geboren, die Deutschland in seiner Geschichte je erlebt hat. Und bis vor 20 Jahren hätte ich auch noch gesagt, damit können unsere Kinder, damals hatten wir noch keine Enkel, aber eben auch die Enkel wahrscheinlich auch rechnen, wenn alles so weiterläuft, wie es damals 2004, große EU-Osterweiterung, den Anschein hatte. Heute kann man das ganz sicher nicht so sagen. Man kann es hoffen, man muss dafür arbeiten. Es ist auch nicht ausgeschlossen. Aber wir erleben jetzt praktisch wiederum als Zeitzeugen, das Entstehen einer neuen Weltordnung, wo vor allen Dingen die Amerikaner, die ja für die Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, mit Vereinten Nationen, Welthandelsorganisationen, Charta der Vereinten Nationen etc. etc., anfangen, und sie sind schon mittendrin, sich wie eine ganz normale Großmacht zu verhalten, nur auf den eigenen engstirnigen Vorteil bedacht und vor allen Dingen eben auch längst nicht mehr in dem Verständnis für Allianzen und Freundschaften, die Europa und Amerika eben diese lange Friedensperiode beschert haben.
Was geht denn Ihnen vor, wenn Sie sich vorstellen, dass das Kind, das jetzt geboren wird, 80 Jahre unter diesen neuen Bedingungen leben muss? Sind Sie eher tendenziell zuversichtlich oder eher ängstlich?
Nein, ich bleibe zuversichtlich, aber ich wäre gerne noch viel sicherer, als ich im Augenblick sein kann. Und hoffe natürlich das Beste, sehe auch wie immer in Krisen auch eine Chance für Europa, sich jetzt so auch auf eigene Verteidigungsfähigkeit, eine eigene geschlossene außenpolitische Rolle in dieser Welt sehr schnell einzustellen. Es muss wirklich schnell gehen. Dass daraus dann schon eine Situation entstehen kann, wo jedenfalls für den Raum Europas diese Friedenszeit auch anhält und die europäischen Staaten vor imperialem Zugriff geschützt bleiben.
Jetzt kommen wir nachher noch auf die ganzen außenpolitischen Analysen. Im Moment wollten wir noch mal so ein bisschen persönlich bei Ihnen bohren. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Glück gehabt, in die beste Generation geboren. So ganz, glaube ich, stimmt es ja auch nicht. Sie haben selbst in Ihrer Kindheit eine Flucht miterlebt aus Sachsen nach Unterfranken. Ich habe übrigens lange auf Burg Rothenfels die Bildungsarbeit geleitet. Und meine Kinder sind auf die Hafenlohrer Grundschule gegangen.
Da hätten wir uns ja fast treffen können. Das heißt, jedenfalls kennen Sie dann die Gebäude. Weil die sind, glaube ich, immer noch die alten.
Im Obergeschoss, genau.
Ja, nur der Kohleofen wird inzwischen da nicht mehr sein.
Nee, die haben eine gute Heizung inzwischen. Wobei bei Corona war es dann doch ein bisschen kalt mit den offenen Fenstern. Nee, also Flucht ist ja heutzutage glücklicherweise ein Thema, das bei fast niemandem mehr in der persönlichen Biografie vorkommt. Aber ich frage mich, wenn man sowas als Kind erlebt hat, so ein Trauma, und im Rückblick dann aber sagen kann, ist alles gut gegangen, ich bin im schönen Münster gelandet, macht einen das ein bisschen resilienter gegenüber den Wallungen und Sorgen der Gegenwart? Hat man da innere Ruhe?
Ja, ich glaube schon. Also erstmal hat mich das durchaus geprägt. Man nimmt das ja erstmal unmittelbar als Kind. Ich war 6 Jahre alt, als wir dann über Berlin nach Unterfranken gekommen sind, wo ich dann eingeschult wurde. Dann nimmt man das ja noch nicht so wahr, wie dann doch später im Rückblick. Also dieses Gefühl, ich durfte in der DDR draußen nicht so reden wie innerhalb der eigenen vier Wände. Das habe ich damals als Kind irgendwie zwar dann wahrgenommen, aber nicht reflektiert. Also Beispiel, woher dieses Gefühl kam, es war verboten, RIAS zu hören in der DDR. Wir hörten aber RIAS und da kam...
Gab es Empfang in der Gegend dabei, Bautzen? Gab es Empfang da in der Gegend?
Ja, also Radio ging und RIAS konnte man empfangen. Und da kam das Hörspiel Der Schatz im Silbersee, Karl May. Und natürlich habe ich das dann auf der Straße mit Freunden nachgespielt. Und als meine Mutter das mitkriegte, wurde sie ein bisschen blass. Ich musste reinkommen und hat sie mir erklärt, dass ich das eben nicht dürfe, weil man darf nicht RIAS hören und deshalb das eben auch nicht auf der Straße so zeigen. Und da gab es noch ein paar andere Dinge, die auch jeweils mit dem Radiohören zusammenhingen, wo das dann eben der Fall war. Und auch das Übertreten einer Grenze hat für mich bis heute irgendwie etwas nicht so Selbstverständliches. Das kriegt meine Familie immer mit und sagt, Papa, wirst du schon wieder ein bisschen nervös oder so? Es ist einfach so. Und eine dritte Sache, glaube ich, wer das Schicksal mal miterlebt hat, auch wenn es jetzt im Vergleich zu heutigen Fluchtwegen und Fluchttraumata marginal ist, aber wer es mal miterlebt hat, der hat vielleicht auch ein bisschen ein anderes Verständnis für die Menschen, die heute wegen Gewalt, wegen Krieg ihr Land verlassen müssen. Und deshalb ist für mich eben von Beginn an ein, eine humanitäre Asyl- und Flüchtlingspolitik außerordentlich wichtig.
Mhm. Kommen wir auch noch zu.
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, Anlass für den Grenzübertritt, für die Flucht nach Westdeutschland war, dass Ihre Eltern nicht wollten, dass die Kinder in der DDR zur Schule gehen. Also man wollte wirklich sich diesem Regime entziehen. Ja. Hat das für Sie auch prägende Auswirkungen gehabt, irgendwie so eine kritische Zeitgenossenschaft schon als von Kindesbeinen an?
Ja, also ich war sozusagen nie in der Gefahr, Sozialismus jetzt besonders gut zu finden. Mhm. Das hat sich dann, als ich hier anfing zu studieren, und das war 68, die Zeit, wo also die politische Diskussion auch in Münster an der Hochschule allein durch unterschiedlichste K-Gruppen geprägt war, also kommunistische Gruppen, die nun als Trotzkisten, Maoisten oder was auch immer, sich darüber stritten, wie nun die unvermeidliche Weltrevolution am besten in Deutschland vorangebracht würde. Und ich fand eben diesen ganzen gedanklichen Ansatz verkehrt, fand die parlamentarische Demokratie des Grundgesetzes allen rätedemokratischen Experimenten, die damals so propagiert wurden, weit überlegen. Und habe mich dann eben angefangen, politisch zu engagieren. Und das war dann in der Tat für mein weiteres Leben ziemlich prägend.
Heute wollen wir den Fokus ja vor allem auch auf außenpolitische Themen richten. Also die Frage nach der Rolle Deutschlands in der Welt mit dieser doppelten Fragestellung, nämlich einerseits, was sind die globalen Wirkungsfelder, in denen Deutschland steht? Welche Wirkungen kann es selber ausüben? Muss es ausüben? Und dann nach innen betrachtet, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um das Wohl der eigenen Gesellschaft zu schützen? Ne? Das Ganze ist eingeordnet in unser großes Thema des Podcasts, die Multikrise. Wir werden überwältigt von so vielen Dingen auf allen Bereichen des Lebens, angefangen beim Klima. In der ersten Folge haben wir uns mit Luisa Neubauer unterhalten. Die drängenden Herausforderungen, die der Menschheit und dem ganzen Planeten gegenüberstehen. Dann eben die politischen Themen, die Verbindung von Krieg, Wirtschaft, Migration und all die Auswirkungen auf unser demokratisches System. Wenn wir jetzt auf die Außenpolitik blicken, dann hatten wir uns überlegt, ist vielleicht Klima ein ganz guter Bindepunkt, weil der hat ja auch politische Auswirkungen.
Ja, also zunächst mal finde ich es auch ganz erstaunlich, dass Sie tatsächlich zu den meisten Facetten dieser Multikrise eine Expertise haben. Also ich denke, das liegt einmal an Ihrem Werdegang. Sie hatten ganz unterschiedliche Funktionen. Ein paar haben wir ja schon genannt. Ein paar werden, denke ich, auch nachher noch kommen. Es liegt aber irgendwie auch daran, habe ich so den Eindruck, dass Sie eine ganz, wie soll ich sagen, ganz ungewöhnliche Rolle für sich gefunden haben. Wenn ich das richtig wahrnehme, dann haben Sie sich als Rentner, als Politrentner, sage ich mal, also nicht aus der Politik zurückgezogen. Das hatten Sie ursprünglich vorgehabt, sondern irgendwie haben Sie das als Ihre Aufgabe angenommen, das politische Geschehen weiterhin zu beobachten. Sie haben Zeit dafür, Sie haben ein bisschen Abstand zum Betrieb und können es deshalb gründlich durchdenken und dann multimedial verbreiten. Im Ergebnis haben Sie tatsächlich zu sehr, sehr vielen virulenten politischen Fragen eine durchdachte, eine erfahrungsgesättigte und, wie ich finde, auch eine faire und ausgeglichene Meinung. Obwohl Sie Unionspolitiker sind und da auch eine klare Identität haben, folgen Sie keineswegs immer dem Mainstream Ihrer Partei. Das macht die Sache für mich sehr interessant. Und vor diesem Hintergrund wäre tatsächlich jetzt ein schöner erster Anlass, um diesen Spagat abzutasten. Deutschland auf der einen Seite Verantwortung für den Globus, auf der anderen Seite fürs eigene Land. Außenpolitik in der Multikrise. Müsste Außenpolitik in der Multikrise nicht in erster Linie Klima-Außenpolitik sein? Das ist quasi ein Stichwort. Klima nehmen wir von Luisa Neubauer mit, bei der wir neulich waren. Ich glaube, der Begriff Klima-Außenpolitik stammt von Ihnen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Was könnte denn Deutschland auf der multilateralen Weltbühne für das Klima tun?
In einer anderen Welt würde man auf der Grundlage von Debatten in den Vereinten Nationen darüber sprechen, dass es sehr dringlich ist, die Erderhitzung, soweit sie menschengemacht ist, einzudämmen, dass das 1,5-Grad-Ziel sehr wichtig ist, um Dürren, Hungersnöte, damit auch Fluchtbewegungen zu vermeiden. Und dann käme es zur Diskussion darüber, wer muss denn und wer kann denn wie viel für dieses Ziel tun. Und dann würden die Länder ihre Schularbeiten machen. Sie merken, so läuft es ja nun im Augenblick überhaupt nicht. Und das liegt daran, dass wir im Augenblick einen Zerfall des Multilateralismus erleben, der dafür aber erforderlich wäre für diesen koordinierten Ansatz. Diesen Multilateralismus haben sich China und vor allen Dingen Russland nie richtig angeschlossen. Aber wir erleben jetzt, dass auch die USA unter Trump ein Verständnis von amerikanischer Größe entwickeln, was im Grunde nur vermeintliche kurzfristige Vorteile sieht, was auch bewusst langfristige Anstrengungen oder was bewusst die Anstrengungen diskreditiert, die langfristigen oder längerfristigen Zielen wie dem Schutz der Erdatmosphäre gewidmet sind. Und in dieser Gemengelage bleibt natürlich trotzdem die Aufgabe bestehen. Und die Rolle Deutschlands sollte zunächst einmal in Europa sein, dass Europa, so gut es geht, an dem festhält, was mit dem Green Deal und den europäischen Klimazielen für Europa festgeschrieben ist. Ich beziehe mich bewusst auf Europa, weil ich kenne natürlich das Argument, selbst wenn Deutschland morgen CO2-frei alles hinbekäme, würde das nur 2% des Welt-CO2-Ausstoßes betreffen. Aber Europa hat, ich glaube, an die 30% dieses weltweiten CO2-Ausstoßes. Und dann reden wir schon über eine andere Hausnummer.
Ja, und das Prinzip von Paris ist ja, dass es alle machen und dann geht es wieder auf.
Richtig, aber ich sag mal, wenn die deutsche Politik jetzt nicht die europäische Klimapolitik bremst, sondern darauf besteht, dass sie fortgesetzt wird, dann wäre das etwas, was ich jetzt auch von der neuen Bundesregierung erwarten würde. Überlagert wird das allerdings alles durch in der Tat jetzt sehr kurzfristige, drängende andere Probleme. Und wenn Sie da nochmal einen Bezug zum Klima haben wollen, etwas pointiert ausgedrückt, Putin strebt ein Europa von Wladiwostok bis Lissabon an unter russischem Einfluss. Das wäre auch für das Klima abträglich, denn man muss nur schauen, wo die russischen Anstrengungen zum Klimaschutz bleiben, um zu wissen, was dann in Europa los wäre.
Das war jetzt quasi die Perspektive nach außen. Ich glaube, in früheren Interviews hatten Sie noch mal gesagt, man kann ja auch, wenn man, weiß ich nicht, verhandelt mit Brasilien, darauf Wert legen, dass sie ihren Regenwald gut behandeln und dass man da quasi außenpolitisch auch ein bisschen Druck ansetzt. Da hätte ich Sie noch gefragt, ob das unsere grüne Außenministerin eigentlich so grosso modo ganz gut gemacht hat. Oder?
Ja, ich glaube schon, dass der Ansatz, jetzt überhaupt auch Klimafragen zu außenpolitischen Themen zu machen, dass der richtig war, dass es da auch Versuche gegeben hat. Und das natürlich, aber da bin ich wieder sozusagen bei der eigentlich erforderlichen globalen Perspektive, dass man die Welt jetzt tatsächlich als Planet sieht und merkt, dass bestimmte Länder durch die natürlichen Umstände, sprich Amazonas-Regenwald oder kanadische Regenwälder, eine besondere Bedeutung im positiven Sinne für das Weltklima haben können und dass man sie möglicherweise dabei unterstützen muss, dass sie das dann auch haben. Und mein Eindruck ist nur, dass dieser Politikansatz jetzt doch sehr überlagert wird und da habe ich, was Europa angeht, jetzt auch ein gewisses Verständnis für, denn die drängendste Frage ist aus meiner Sicht im Augenblick wirklich, wie wird die russische Aggression gestoppt? Und wie schaffen wir das in Europa ohne, ich formuliere es jetzt mal so, die Rückendeckung der Amerikaner, wie wir sie bisher gewohnt waren? Mhm. Und das ist eigentlich die allerdringendste Herausforderung, weil wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir uns auch über alle anderen Themen, über die wir jetzt vielleicht nachher noch reden werden, keine großen Gedanken mehr machen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass Merz das auf alle Fälle erkannt hat. Er macht das in seinen letzten Äußerungen sehr deutlich, auch mit der Kritik an den USA. Ob die deutsche Bevölkerung mitgehen wird bei all den Anstrengungen jetzt für Sicherheit und Verteidigung, die es braucht, damit die russische Aggression gestoppt wird und damit wir uns nicht verteidigen müssen, weil wir uns dann eben verteidigen könnten? Mhm. Das ist eine offene Frage.
Mhm. Selbst die größten Pessimisten hätten sich vielleicht nicht ausgemalt, wie schnell sich die Situation in den USA verschlechtern, wie schnell ein drohender Schulterschluss zwischen den USA und Russland in der Frage der Ukraine droht. Ich würde gerne in die Richtung bisher mit Ihnen schauen. Sie haben selber ja gesagt, dass die letzten 8 Jahre im Bundestag für Sie die Lieblingsjahre waren, weil Sie im Auswärtigen Ausschuss waren, auch als Vorsitzender, und dort die Außenpolitik der Regierungen parlamentarisch begleiten konnten. Vielleicht so eine lose Einstiegsfrage. Man kann das natürlich bei Wikipedia nachlesen, aber dann ist es sehr abstrakt. Was macht denn der Auswärtige Ausschuss?
Ja, der Auswärtige Ausschuss, wie Sie in der Frage angesprochen haben, begleitet, kontrolliert die Regierungspolitik. Zu diesem Zweck tagt er in jeder Sitzungswoche, berät 3 bis 4 Tagesordnungspunkte schwerpunktmäßig, wo er sich von der Regierung über die Außenpolitik gegenüber, ich sage jetzt mal meinetwegen Syrien oder den USA oder Russland, berichten lässt und diesen Bericht dann diskutiert, was wiederum Einfluss auf die weitere Regierungsarbeit hat, denn die Regierung legt schon Wert darauf, ihre Außenpolitik auch im Einklang mit dem Parlament zu gestalten. Und der Auswärtige Ausschuss ist kein Gesetzgebungsausschuss, abgesehen von der Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge oder bei der Entsendung deutscher Soldaten ins Ausland zu Kampfeinsätzen, also bewaffnete, einsatzbewaffnete Streitkräfte heißt es im Gesetz, wo er auch, ich sag mal, unmittelbare Entscheidungen und Entscheidungsbefugnisse hat, ist das im normalen Betrieb eher nicht so. Und die Kolleginnen und Kollegen, die im Auswärtigen Ausschuss arbeiten, versuchen sich jetzt über diese ganzen Entwicklungen nicht nur durch die Bundesregierung informiert ein Bild zu machen, sondern nehmen an internationalen Konferenzen teil, führen Gespräche mit Delegationen, die Berlin besuchen, aber eben auch mit dem Parlament reden wollen und nicht nur mit der Regierung. Insbesondere der Ausschussvorsitzende ist da ziemlich stark involviert, zusammen mit den jeweiligen Sprechern der Fraktionen im Auswärtigen Ausschuss. Und man bekommt dadurch schon einen ganz guten Überblick, auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wie Deutschland, geleitet von den eigenen Werten, seine Interessen am besten vertritt.
Gutes Gefühl. Als ich eben sagte, dass auch Pessimisten sich nicht ausgemalt hätten, was passiert, haben Sie so ein bisschen den Kopf gewogen. Also hat Ihnen Ihr gutes Gefühl doch schon nahegelegt, dass es massiver kommen könnte mit der Wiederwahl Trumps, als viele es vielleicht erhofft haben?
Also ich würde mal anfangen mit der Entwicklung Russlands. Das war in der Tat schon deutlich länger absehbar, wie Putin sich verhalten würde. Und allerspätestens mit der Annexion der Krim 2014 hätte man ganz anders darauf reagieren müssen. Bei Trump war es so, hätte es in der Tat nicht für möglich gehalten, dass er das erste Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Ich weiß noch, ich war in Montreal auf einer Tagung und der amerikanische Generalkonsul hatte zu so einem Wahlparty-Dingens eingeladen und die Stimmung wurde immer gedämpfter und überraschter und dann bin ich irgendwann auch gegangen, habe im Hotel dann noch ein bisschen Fernsehen geschaut und als dann Pennsylvania für Trump gestimmt hatte, war die Sache gelaufen und ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Bei der ersten Wahl.
Und dann hat man allerdings gesehen, was er macht und was er für Ziele hat. Und das hat sich ja dann weiter konkretisiert, nachdem er nun ja bis heute die Wahlniederlage gegen Biden nicht anerkannt hat. Er im Grunde ja schon bei einem Putschversuch maßgeblich mit beteiligt war beim Sturm aufs Kapitol. hätte ich eigentlich auch erstmal nicht für möglich gehalten, dass er nochmal in Anführungszeichen eine zweite Chance bekommt. Das zeichnete sich dann aber ab und das Programm, was er jetzt abspult, war eigentlich ziemlich klar ersichtlich. Das lief ja unter dem, was die Heritage Foundation aufgeschrieben hatte, wo er dann im Wahlkampf so getan hat, als wisse er davon sozusagen gar nichts. Er setzt es jetzt eigentlich ziemlich Punkt für Punkt um. Was ich auch nicht so im Blick hatte, gebe ich zu, sind die jetzt offenkundigen Tendenzen, dass sich die amerikanische Demokratie zu einer Oligarchie der Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley entwickelt. Und eins war aber schon seit Musk X oder damals Twitter gekauft hatte, klar, er ist dadurch noch mächtiger geworden. Also man ist sowieso schon mächtig, wenn man der reichste Mann der Welt ist, ökonomisch mächtig. Er war dann publizistisch mächtig geworden durch den Kauf von X und er wurde eben politisch mächtig, dadurch, dass er sich im Grunde in die Regierung Trump durch hypertrophe Wahlkampfspenden eingekauft hat. Und für mich ist Demokratie eben neben Partizipation und Teilhabe vor allen Dingen auch Kontrolle von Herrschaft. Und deshalb wäre es dringend, diese Anhäufung von wirtschaftlicher, publizistischer und politischer Macht zu zerschlagen. Das geht anders gar nicht, weil sonst ist die Macht einfach zu groß.
Wie ginge das denn? Also ich hab mir auch die Frage gestellt, wie schafft man es, sich von reichen und einflussreichen Persönlichkeiten irgendwie zu schützen?
Also Sie könnten zum einen sagen, wer über publizistische Macht, also wer Eigentum an Medien hat, der darf sozusagen nicht in anderen Bereichen der Wirtschaft auch tätig sein. Also sonst haben wir eben dieses Phänomen, ich habe viel Geld woanders verdient und kaufe mir jetzt noch ein bisschen öffentliche Meinung. Also das kann man damit unterbinden.
Dass etwa der Kauf einer Plattform wie Twitter gesetzlich dann untersagt ist, weil das aus einem fremden Wirtschaftsbereich
kommt. Oder man findet eben Regelungen wie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja Pressefreiheit eigentlich ziemlich gut organisiert, Freiheit von staatlichem Einfluss, soweit das möglich ist, und aber eben auch Freiheit von Kapitalinteressen. Und darauf muss man jetzt schauen, aber da gäbe es Möglichkeiten, wenn man denn wollte. Und bis dahin muss man natürlich Social Media so regulieren, dass sie den Standards entsprechen, die für allgemeine Medien auch, für die anderen klassischen Medien auch gelten. Das passiert ja im Grunde bisher auch nicht. Den politischen Einfluss reguliert man dadurch, dass man die Spendenhöhen reduziert. Ganz einfach. Und die wirtschaftliche Macht, gut, da haben wir Kartellgesetzgebung, da muss man mal schauen, ob man das irgendwo mal nachschärfen muss. Da hätten wir auch Steuergesetzgebung, wo man irgendwo mal zeigen kann, dass diese Entwicklung, dass einzelne Personen Milliarden und Abermilliarden anhäufen, dass die eben auch jetzt machtpolitisch nicht gewollt wird. Also man muss es erstmal vor allen Dingen erkennen als Problem und dann fallen einem auch die Maßnahmen ein.
Und nur kurz ergänzen, dass die Anhäufung von Daten mir fast noch mehr Angst macht als die Anhäufung von Geld, gerade wenn man bedenkt, dass SpaceX und selbst Tesla, aber natürlich vor allen Dingen auch Twitter, natürlich das Gemeinsame haben, dass er Daten sammelt ohne Ende.
Und also es wäre dringend nötig, dass wir uns wieder mal auch in der Breite dran setzen und sagen, was heißt eigentlich Kontrolle von Macht und Herrschaft unter den Bedingungen der Digitalisierung? Und die Frage wird mal immer so sektoral ein bisschen gestellt, aber als grundsätzliche Frage diskutieren wir es eigentlich kaum. Und noch hat die Politik die Möglichkeit, Rahmen vorzugeben. Aber wir sehen jetzt gerade in den USA, wie geschickt Musk daran arbeitet, der Politik diese Möglichkeiten zu nehmen, wo wir jetzt gerade dabei sind. Also jede Politik braucht, damit man sie implementieren kann, also in die Tat umsetzen kann, einen Beamtenapparat, der das dann durchführt. Musk entlässt jetzt unter dem Deckmantel von Bürokratieabbau und Deep State zigtausende amerikanischer Regierungsbeamter und hindert damit die Ministerien, ihre Aufgaben überhaupt noch sinnvoll wahrnehmen zu können. Damit schafft er das erforderliche Vakuum, in das dann die Tech-Milliardäre stoßen sollen, weil natürlich das Land in irgendeiner Weise geordnet, in Anführungszeichen, werden muss, um nicht in Anarchie zu verfallen. Also das ist der Weg und da ist er schon ziemlich weit. Und parallel dazu wird eben unter dem Stichwort Free Speech so getan, als sei Meinungsfreiheit dasselbe wie Informationsfreiheit. Das ist aber nicht der Fall. Und natürlich kann ich, um mal bei X zu bleiben, dort sagen, was ich will. Aber Musk entscheidet darüber, wer es zu lesen bekommt. Und wir haben ja jetzt Untersuchungen, wie stark er beispielsweise Posts, die der AfD oder der Linkspartei nahestehen, deren Reichweite systematisch erhöht, jetzt auch bezogen auf Deutschland. Und die Posts, die von Union, SPD, Grünen kommen, sind in der Reichweite demgegenüber deutlich reduziert. Ja. So, also das sind die Mechanismen neben anderer Probleme bei Social Media, über die wir vielleicht noch sprechen können, wenn Sie mögen, die einem wirklich besorgt machen müssen. Ja. Denn um das nochmal sozusagen vor die Klammer zu ziehen, Pressefreiheit und Informationsfreiheit ist existenziell wichtig für Demokratie. Wir haben unser Weltbild nur noch, ich sag mal so, zu 3-4% aus den persönlichen Erfahrungen, die wir machen. 95% sind medienvermittelt. Und wenn ich das nicht frei mit einem pluralistischen, breit gestreuten Medienangebot machen kann, mir mein Weltbild bilden, sondern wenn ich auf Informationsquellen verwiesen werde, die mich wie etwa X manipulieren, dann verändert sich das Weltbild und es entsteht genau der Prozess, den wir in den amerikanischen, in der amerikanischen Gesellschaft schon sehen, wo eben ja, die Gesellschaft gespalten ist und eben viele jetzt in dieser alternativen Wirklichkeit leben. Und dann ist eben nicht mehr zu diskutieren. Also wir können uns nicht mit jemandem übers Wetter unterhalten, der sagt, der Himmel ist grün.
Ja. Sind dann die USA sowas wie ein Blick in unsere eigene Zukunft, in eine düstere Zukunft, dass sich dort Prozesse vorausereignen, die bei uns noch im Ansatz stecken?
Also mindestens sind sie im Augenblick ein weiteres Beispiel für die Analysen, die beschreiben, wie Demokratien sterben. Ob es bis zum Tod führt, hoffe ich nicht. Aber nach meiner Einschätzung ist eine der letzten Barrieren jetzt der amerikanische Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus. Denn die Justiz wird in ihren Möglichkeiten offensichtlich auch schon stark eingeschränkt. Also Gerichte, wo entlassene Staatsbeamte Erfolg hatten bei ihrer Klage gegen die Entlassung, werden offensichtlich durch die Justizministerin daran gehindert, dass das dann auch praktische Konsequenzen hat, sprich Wiedereinstellung. So sieht man eben im Augenblick in den USA einen Baustein nach dem anderen kippen. Und das habe ich auch im Hinblick auf Russland immer schon gesagt. Also wenn die Repression nach innen zunimmt, dann hat das automatisch zur Folge, dass wir über kurz oder lang auch Aggression nach außen erleben. Und das imperiale Denken, was Trump jetzt ja nach seiner Wiederwahl mit dem Anspruch auf Kanada, auf Grönland, auf den Panama-Kanal sofort in klassischer imperialer Manier, wir brauchen mehr Territorium, zum Ausdruck gebracht hat, zeigt das ja. Und Da trifft er sich im Grunde mit Putin, der sagt, also die Ukraine gibt es gar nicht, das ist eigentlich alles Russland, es gibt auch kein ukrainisches Volk, das sind alles Russen und Ukrainer, die sich nicht als Russen fühlen, sind Nazis und deshalb müssen wir die da denazifizieren, da kommt ja dieser Begriff her. Und die Ansprüche Russlands, das hat Putin ja auch mal wieder deutlich gemacht, enden nicht in der Ukraine, sondern die gehen im Grunde dahin in einem nächsten Schritt, das wird auch noch nicht der letzte sein oder wird auch nicht der letzte sein, die Entwicklung bis 1990 zurückzudrehen, also die freie Entscheidung mittelosteuropäischer Staaten, wir wollen parlamentarische Demokratien sein, wir wollen selber über unsere Bündnisse entscheiden, wollen deshalb in die EU und deshalb in die NATO, das will er ja alles zurückdrehen.
Ich will noch einen Augenblick bei Trump nochmal bleiben. Sie haben beschrieben, wie dort in den USA gerade nach und nach die Steine bröckeln. Also man kann natürlich rechtliche Maßnahmen ergreifen, um Einflussnahmen zu begrenzen. Wie Sie selber sagen, verlieren die aber ihre Wirksamkeit, wenn sie ignoriert oder unterlaufen werden, wenn auch die Gerichtsbarkeit ausgehebelt oder ignoriert wird. Jetzt kann man nicht fassen, warum das geschehen kann und gleichzeitig ja ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung das Ganze mitträgt. Wie konnte es denn Trump gelingen, den Menschen zu vermitteln, dass er, gerade er, der Vertreter der Interessen der kleinen Leute in Anführungszeichen ist, dass er ihnen jetzt was Gutes tut?
Ja, ich meine, die Kommunikationsstrategie von Populisten, und die ist ja weltweit ähnlich, ist deshalb erfolgreich, weil sie Komplexitäten, die die moderne Welt hat, auf sozusagen einfache Erklärungsmuster runterbricht. Und weil sie vor allen Dingen auch Ängste verstärkt, die man natürlich haben kann, wenn man sich anschaut, wie schnell die Welt sich verändert, auch im technologischen Bereich, ob man da überall noch mitkommt, etc., etc. Und da ist eben ein Erklärungsmuster immer, wer ist dran schuld? Also ich löse einen Konflikt durch die Benennung von Schuldigen. Und das sind dann eben in der Regel die Migranten, die Ausländer, die ein bisschen anders aussehen als wir. Und damit habe ich ein greifbares Ziel, wo ich sozusagen einer Komplexität der globalisierten Welt scheinbar dann auch durch aktives Gegendesign entgehen kann. Ich habe auch noch ein Kinderbuch geschrieben, was jetzt in ein paar Monaten auf den Markt kommt, wo ich, es ist entstanden, ich wurde immer in der Familie gebeten, erklär doch mal deinen Enkeln Demokratie. Daraus ist dann ein Buch geworden, was jetzt auch, was ursprünglich nur für den familiären Gebrauch gedacht war, was jetzt erscheint.
Wie wird es heißen?
Wer bestimmt auf unserem Hof? Die Idee ist, wie muss das eigentlich laufen, damit Animal Farm klappt? So, also das ist der Grundgedanke. Und ich habe darin den Mechanismus, weshalb Populisten so einen Erfolg haben, mit einer Geschichte erklärt, die in einem anderen Kontext erzählt wurde, die aber dafür eben auch passt. Das ist die Geschichte vom guten und vom bösen Wolf. Also jeder Mensch, sagt ein alter Indianer zu seinem Enkel, hat in seiner Brust einen guten und einen bösen Wolf. Und der gute Wolf ist hilfsbereit, freundlich und dann kommen noch eine Reihe weiterer positiver Eigenschaften. Und der böse Wolf ist eben neidisch, missgünstig, macht immer schlechte Stimmung, ist wütend und noch eine Reihe weiterer schlechter Eigenschaften. Und dann erklärt er mit großen Gesten dem Enkel, und die beiden streiten sich in deiner Brust und fletschen die Zähne und beißen sich und der Enkel bekommt immer größere Augen und sagt, Opa, welcher Wolf gewinnt? Der, den du fütterst. Und die Populisten füttern den bösen Wolf in uns. Und als Eltern erkennen wir ja auch, dass so kleine böse Wölfe, wenn man so will, in uns allen auch drinstecken und man versucht, durch Erziehung die Wut, den Ärger, den Neid zurückzudrängen. Und Populisten steigern das. Und deshalb sind sie erfolgreich. Sie können nur erfolgreich sein, weil sie bestimmte Eigenschaften ansprechen, die wir tatsächlich alle auch in uns haben, die aber eben verantwortliche Politik versucht zurückzudrängen. So, und das ist, glaube ich, jetzt für Kinder erklärt, aber vielleicht deshalb dann auch für Erwachsene verständlicher, warum Populisten letztlich Erfolg haben.
Was wäre dann, also wir wollen ja auch positive Perspektiven eröffnen, ja. Was wäre denn dann die Nahrung für den guten Wolf? Wie kriegen wir den gestärkt?
Nehmen Sie das Beispiel 2015. Da war eine große Hilfsbereitschaft im Land. Es haben sich zigtausende Millionen engagiert, um die Geflüchteten aus Syrien gut aufzunehmen, etc., etc. Diese Initiativen zu stärken, sie zu bestätigen, sie anzuerkennen, das ist eben ist ein Weg. Und es ist ja so, dass natürlich wir auch alle diese guten Seiten in uns haben. Der Mensch ist eben sozusagen zu beidem fähig. Und die positiven Fähigkeiten zu stärken, macht man am besten, indem man von klein auf zeigt, du kannst was bewirken, also Stichwort Selbstwirksamkeit. Das fängt in der Kita an, wenn man eben nicht mehr durch die Erzieher vorschreibt, jetzt gehen wir raus, jetzt essen wir, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. So, wenn darüber mit den Kindern gesprochen wird, wollen wir heute zuerst rausgehen oder wollen wir zuerst in die Spielecke oder wie wollen wir das machen oder wollen wir auch mal wieder einen Ausflug machen. Und das fortzusetzen, diese Möglichkeiten der Einflussnahme auf das eigene Leben am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Universität zu stärken. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um zu zeigen, erstens, wir können da was bewirken und es macht auch noch Spaß.
Jetzt sind wir wieder auf der Ebene der einzelnen Persönlichkeiten, der Animals auf der Farm. Wenn wir nochmal auf die Ebene der Herrschaft wechseln, wer bestimmt auf dem Hof? Ja. Kann man dasselbe Prinzip auch zwischen Staaten anwenden? Wie füttert man den guten Wolf auf dem internationalen Parkett? Das kann ich mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Und da ist bei mir so ein bisschen der Eindruck, dass man auch ja, fast erst auch mal anfangen müsste, sich ehrlich zu machen. Also im Moment wundere ich mich, wie viele Politiker noch oder auch Journalisten einfach tätisch vertreten. Es kann keine Verhandlungen ohne die Ukraine geben. Punkt. Das wäre das ein indikativer Satz. Verhandlungen über die Ukraine ohne Zelensky am Tisch geben oder ohne Europa am Tisch. Faktisch ist es doch das, womit wir rechnen müssen, dass das passiert. Ja. Also müsste man da nicht auch einfach mal ehrlich sagen, welche Moves wir noch haben und welche nicht und dass man zumindest eine Grundlage hat oder sich mal ehrlich macht, so viel kann man da nicht tun. Ja. Welche guten Wölfe soll ich denn da füttern?
Also, ich bin von Haus aus Jurist und als Jurist lernt man zwischen Norm und Wirklichkeit zu unterscheiden. Also Sie haben jetzt gerade die Wirklichkeit beschrieben, das bedeutet ja aber nicht, dass das normativ richtig ist, wie es jetzt so läuft. Und ich sprach vorhin auch davon, dass wir unsere Interessen als Bundesrepublik Deutschland auf der Basis einer Wertevorstellung entwickeln und dann auch durchsetzen wollen. Und zu dieser Wertevorstellung, jetzt bin ich bei Ihrer Ukraine-Frage, gehört schon, dass es eine souveräne Gleichheit aller Staaten gibt, dass das Gesetz des Gewaltverbots gilt, dass die Menschenrechte gelten und dass wir uns dafür einsetzen sollten, dass das im Rahmen des Möglichen auch gewährleistet ist. Jetzt sehen wir hier eine Konstellation, wo das immer schwieriger wird, vor allen Dingen nachdem die Amerikaner, so hart muss man es ausdrücken, die Seiten gewechselt haben. Das heißt aber nicht, dass der normative Anspruch damit sozusagen tangiert wäre. Es ist möglicherweise die Möglichkeit, oder nicht nur möglicherweise, es ist sicherlich die Möglichkeit eingeschränkt, diesen normativen Anspruch auch gerecht zu werden. Aber natürlich sollte Europa deutlich machen, es ist nicht zu akzeptieren, dass ein Staat einen anderen überfällt. Und wenn ein Resultat dabei rauskommt, was den anderen Staat in dieser Haltung bestätigt, weil es sich in Anführungszeichen gelohnt hat, dann macht er natürlich weiter. Also diese Erfahrung haben wir ja nun in der Geschichte immer wieder gesehen. Also ich habe gerade gelesen, gerade fertig geworden von Stefan Zweig, Die Zeit von gestern. Und da schildert er nochmal sehr schön die Stimmung rund um das Münchner Abkommen. Und man sollte sich nicht täuschen. Also Verhandlungen, die sozusagen den Zielen von Putin im Ergebnis nahe kommen, wären München II.
Als damals Hitler die Westmächte versucht hat.
Ja, es hieß Peace for our time. Ja. Damit ist Chamberlain nach Hause gekommen. Und man hat da auch erstmal 3 Tage gefeiert, weil alle schon in Kriegsfurcht waren. Und das war jetzt erstmal vom Tisch, weil Hitler ja die Tschechoslowakei bekam. Aber das war aus seiner Sicht natürlich nur ein Zwischenschritt, erkennbar. Aber eben in der Hoffnung, es würde schon nicht so kommen, übersehen.
Moritz, bitte du. Für wie real halten Sie die Gefahr, dass Putin nach dem nächsten Land, nach der nächsten Region greift, wenn die Ukraine fällt, egal jetzt ob militärisch oder durch amerikanische Vermittlung?
Wenn wir in Europa nicht schleunigst in dem Sinne verteidigungsfähig werden, damit wir uns nicht verteidigen müssen, sprich eine eigene Abschreckungswirkung entfalten können, ist die Gefahr sehr groß.
Aber müsste nicht mit der Verteidigungsfähigkeit dann auch ein klares Bekenntnis zu den regelbasierten Strukturen verbunden sein, die ja im Moment zerbröseln, sag ich mal. Und ja, das ist das, wo ich auch denke oder wo man ständig merkt, wie schwer uns das selber fällt. Auch im Westen, dem Westen kann man ja vorwerfen, ohne UNO-Mandat in Jugoslawien, in Afghanistan gehandelt zu haben. Oder jetzt ganz aktuell, am Ende hat der Strafgerichtshof, der Internationale, hat Urteile gefällt. Aber ob jemand dann in Deutschland festgenommen wird, wird dann doch nochmal individuell entschieden, sag ich mal.
Ja, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, klar, aber es geht doch um die Frage, ob wir uns an die Regeln, die man sich dann gemeinsam gegeben hat, tatsächlich auch halten oder nicht. Oder ob es am Ende doch eine Willkür ist und damit macht man sich natürlich auch angreifbar.
Also wenn man richtigerweise an einer regelbasierten Ordnung interessiert ist, weil sie auch die Schwächeren schützt, weil sie letztlich zu Win-Win-Situationen für alle führen kann, wenn man auf dieser Basis miteinander Politik betreibt, da muss man sich auch selber dran halten. Völlig klar. Insofern sehe ich den Umgang mit dem Haftbefehl gegenüber Netanyahu auch sehr kritisch, wie er jetzt angekündigt worden ist. Ich finde, das kann man so nicht machen. Aber wir werden sehen, wie es da weitergeht. Jetzt nochmal hierzu zu dem, was eigentlich in Deutschland passieren müsste. Ich darf mal daran erinnern, dass 1990, das wissen viele jetzt schon nicht mehr, vor allen Dingen ihrer jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, hatte die Bundeswehr 500.000 Soldaten und 1,3 Millionen mobilisierbare Reservisten. Und wir haben zwischen 3% und 4% unseres Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgegeben. Heute hat die Bundeswehr 181.000 Soldaten und 34.000 Reservisten und wir geben mit Hängen und Würgen mal gerade knapp 2% für Verteidigung aus. Und die Lage, die sicherheitspolitische Lage für Deutschland ist heute viel gefährlicher als zur Endzeit des Kalten Krieges. Sie ist gefährlicher als je seit der Kuba-Krise 1962. Wir können ja mal in andere Länder schauen, wenn wir denken, was müssen wir eigentlich tun? Die Polen, als Volk halb so groß wie Deutschland, strebt mittelfristig eine Armee von 300.000 Soldaten an. Also mehr als doppelt so groß wie die jetzige Bundeswehr. Die Schweden haben ihre 200-jährige Neutralität aufgegeben. Sind 1918, haben sie sozusagen Aufnahmeantrag in die NATO gestellt, nach den Erlebnissen mit der Krim-Annexion. Das war der Auslöser. Für die Finnen dasselbe. Schweden hat die Wehrpflicht wieder eingeführt und hat eine allgemeine Heimatschutzpflicht. Also manchmal ist es auch ganz nützlich, wenn man mal A, etwas zurückschaut und B, guckt, was machen denn die anderen? Mhm. Und ich glaube, dass wir uns eben an Ländern wie Polen, wie Schweden und eben an dem orientieren müssen, was Deutschland schon mal in einer konfrontativen Bedrohungssituation für die eigene Verteidigung getan hat und was dazu geführt hat, dass eben wir uns nicht de facto dann auch tatsächlich verteidigen mussten, denn die Abschreckungswirkung war da, wir sind nicht angegriffen worden und damit hatte der Frieden Bestand.
Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass so ein Prozess der Konsolidierung Europas dadurch ausgehöhlt wird, dass einzelne europäische Staaten genauso kippen und ich sag mal die Seiten wechseln, das Lager wechseln, wie es in den USA sich jetzt gerade andeutet?
Die ist nicht klein. Also wenn wir nach Ungarn schauen, Ungarn, Orbán ist sozusagen, er war Sprachrohr von Putin, wird jetzt Sprachrohr von Trump. Das macht aber nichts, weil ja beide im Augenblick ziemlich dasselbe sagen. Und wir haben die Slowakei, die relativ stark sich hier auch russische und inzwischen eben auch die neuen amerikanischen Vorstellungen zu eigen macht. Und deshalb müssen die europäischen Länder, die das anders sehen, und da kommt es dann im Kern natürlich auf Deutschland, Frankreich, Polen zunächst einmal an, aber auch auf Spanien, Italien, sehen, dass da die Konsequenzen gezogen werden, dass man auch im Hinblick auf den EU-Haushalt es ermöglicht, gemeinsame Verteidigungsanstrengungen auch durch Kreditaufnahme zu unternehmen, denn die Zeit drängt jetzt wirklich sehr. Und man muss natürlich auch über die Grenzen der EU hinausschauen. Also die Briten haben es verstanden. Großbritannien rückt in dieser Frage eng an Europa wieder, trotz des Brexit. Und interessanterweise hat die Türkei, das ist hier gar nicht groß aufgefallen, hat gesagt, sie wären gar nicht gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. So, das heißt, wir müssen auch mit der Türkei darüber reden, wie sie sich angesichts der veränderten Weltlage aufstellen will. Und natürlich hätten wir auch mit Japan, mit Südkorea, mit Australien, mit Neuseeland Länder, die erstrebenswerte Weltordnung angeht, ähnlich denken wie wir, die jetzt wahrscheinlich genauso geschockt sind wie wir, weil ich meine, Südkorea, aber auch Japan haben sich bisher auch auf den amerikanischen nuklearen Schutzschirm, auf die amerikanische Rolle verlassen, wie sie die Amerikaner seit 1945 auf der Welt eingenommen haben. Und die erschrecken jetzt garantiert genauso wie wir. Also mit diesen Ländern müssen wir eng zusammenarbeiten, uns abstimmen und schauen, wie wir jetzt, ich sag mal, sicherstellen, dass diese Mittelmächte und diese kleineren Staaten, die Demokratien sind und die für sich selber entscheiden wollen, nicht dem imperialen Zugriff durch China, Russland oder die USA ausgesetzt sind.
Jetzt hätte ich die Türkei, ehrlich gesagt, Erdogan hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt als jemand, der jetzt für einen engeren Schulterschluss mit den Demokratien, den letzten Demokratien der Welt in Frage kommt. Ich möchte die Frage nochmal wenden. Und zwar stelle ich jetzt mal die Advocatus Diaboli-Frage. Viele Länder immer mehr kippen in Richtung Autokratie. Und wenn ich jetzt auf die Multikrise schaue, das ist ja unser Oberthema, was uns alles bevorsteht, welche Probleme wir alle zu lösen haben, von den Umweltproblemen, vergiftete Ozeane, pipapo, ist oder warum? Die Frage hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren gar nicht gestellt, aber es ist ja nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Warum ist denn tatsächlich die Demokratie das bessere System? Warum ist die Demokratie tatsächlich in der Lage, diese riesigen Probleme der Menschheit besser zu lösen als andere Systeme? Kann man das begründen?
Also mir sind jetzt die anderen Systeme allesamt nicht durch das proklamierte Ziel, wir wollen das Klima schützen, bekannt
aber
geworden.
Aber China hat keine schlechten Umweltzahlen. Und eine China, These ist ja immer, dass es heißt, nein, also die können das Land führen wie einen sympathischen Familienbetrieb. Die sind nicht Wahlen unterworfen.
China hat nach wie vor sehr schlechte Umweltzahlen. Und sie setzen nach wie vor auf Kohlekraftwerke und bauen auch neue davon. Also die Stärke der Demokratie liegt darin, dass sie ein System für die Menschen zur Verfügung stellt, wo nicht nur jeder und jede die Chance hat, sozusagen die 80 Jahre, die wir so zu leben haben, plus minus in Freiheit und Wohlstand zu gestalten. Natürlich gibt es hier auch soziale Probleme, um das gleich mal auch anzuerkennen. Aber ich sag mal, immer noch besser arm in Deutschland als arm in den USA, denn in Deutschland gibt es Bürgergeld. So. Und es stimmt auch nach wie vor der Satz, den Deutschen ging es noch nie in ihrer Geschichte besser als heute. Und den Deutschen geht es auch im Vergleich zu anderen Ländern heute besser als den meisten auf der Welt. Also die wenigsten können 10 Länder sagen, in denen sie lieber leben würden als in Deutschland. So, das mal rausgeschickt. Und warum ist das so? Man kann es ganz gut, glaube ich, auch wieder nur mit Blick auf Deutschland erklären. Die Menschen der DDR, in der DDR waren ja weder dümmer noch schwächer noch was weiß ich was, irgendwie anders als die in der Bundesrepublik. Aber das System, das sie gezwungen hat, in einer bestimmten Form zu leben, in einer bestimmten Form zu arbeiten, hat eben ihre Fähigkeiten nicht zur Entfaltung kommen lassen. Aus ganz vielen Gründen war das so. Und deshalb ist eben das System autoritärer Herrschaft dem einer Demokratie unterlegen. Man kann es auch noch mal breiter sehen. In der Evolution bleiben die oder überleben die, die sich anpassen können, die lernen können. Und eine Demokratie, wenn sie richtig funktioniert, lernt natürlich viel besser durch Kritik, durch freie Medien, durch Diskussion, durch das Aufdecken von Skandalen, durch die Möglichkeiten der Regierung abzuwählen, als ein autoritäres System. Nehmen Sie das Beispiel Corona. China konnte aus den Entwicklungen und aus den Lernzuwächsen während der Corona-Krise nicht lernen, weil Xi Jinping gesagt hat, Lockdown ist das Mittel der Wahl, und deshalb wurde Shanghai noch mal für Wochen dicht gemacht, obwohl schon längst klar war, das ist eigentlich nicht mehr das Mittel der Wahl. Und ein letzter Punkt. Staaten, die sich nicht auf die Zustimmung ihrer Bürger berufen können, und das können nun mal nur Demokratien, weil nur da werden die Regierungen vom Volk gewählt und auch wieder abgewählt, die brauchen ziemlich viel Ressourcen für Sicherheit, und zwar sozusagen für Unterdrückungsmaßnahmen. Die fehlen dann auch wieder anderswo. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb Demokratien, und zwar parlamentarische Demokratien, Autokratien, systemisch überlegen sind. Das haben übrigens die Autokraten viel besser verstanden als wir. Putin bekämpft ja die Ukraine vor allen Dingen auch deshalb, weil sie sich auf einen demokratischen Weg gemacht hat und zeigen würde, dass er erfolgreich ist als das, was er in Russland etabliert hat.
Dass bloß keiner in Russland Gefallen daran findet. Ja, aber Sie haben vorhin zwischendrin gesagt, eine Demokratie, die funktioniert, hat folgende Vorteile. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Die Akzeptanz der Demokratie ist ja auch in Deutschland rückläufig. Mit einem gewissen Ost-West-Gefälle, Sie haben es angedeutet. Insgesamt in der Breite, die man noch vor ein paar Jahren sich nicht hätte vorstellen können. Jetzt aber so nochmal gefragt, warum funktioniert die Demokratie nicht so, dass es ausstrahlt? Was machen die Demokratinnen und Demokraten bei uns im Land falsch, dass ihr Modell der politischen Willensbildung so ein schlechtes Image haben kann, obwohl es, wie Sie ausgeführt haben, eigentlich das Bessere ist?
Ja, es geht natürlich darum, dass Probleme gelöst werden müssen, mit denen wir konfrontiert sind. Und da ist der Eindruck entstanden, dass die Politik die Dinge nicht mehr wirklich vom Tisch bekommt. Und das macht sich dann auch an Alltagsbeobachtungen fest, wo man sagt, und zwar hier berechtigt, also früher war die Bahn pünktlich. Und das ist sie jetzt eben nicht mehr. Und das ist ein Versagen, was, glaube ich, im politischen Bewusstsein weit über das Benutzen eines öffentlichen Verkehrsmittels hinausgeht. Also die Schwächen der Bahn werden unmittelbar als sozusagen Schwäche des Staates.
Scheitern der Demokratie interpretiert.
Ja, nicht jetzt expressis verbis oder so, aber ich glaube im Gefühl spielt das eine große Rolle.
Komisch, dass das bei den Staus auf der Autobahn nicht so ist.
Ja, das ist richtig, aber für den Stau auf der Autobahn macht man dann vielleicht erstmal auch all die anderen verantwortlich, die da mit einem unterwegs sind, ich weiß es nicht. Aber bei der Bahn ist es eben, das war sozusagen öffentlich gewährleistete Mobilität und Pünktlichkeit, die jetzt sehr in Stolpern gekommen ist. Deshalb ist das wirklich auch eine ganz wichtige Geschichte jenseits der Mobilitätsfragen im engeren Sinn, auch für das, auch für die Zufriedenheit mit staatlichen Leistungen. Das Zweite, glaube ich, ist schon, dass wir sehen, dass bestimmte Infrastruktur, die früher, wenn sie marode wurde, schnell repariert wurde, jetzt eben auch sozusagen auf Strecke mit einem Schild Tempo 80 gelöst wird, in Anführungszeichen, wo man früher eben diesen Autobahnabschnitt schneller repariert hätte. Ich habe diese Schildgeschwindigkeit wegen schlechter Straßenverhältnisse 1990 in der DDR gesehen. Ich habe das hier bis dato so eigentlich nicht gesehen. Und jetzt ist es an vielen Abschnitten auch die Regel. Und das kann man jetzt fortsetzen bei Infrastruktur, Schulen etc. etc.
Also Sie meinen, das sind quasi wirklich die Lebensverhältnisse, die am Ende rauskommen, sind das Entscheidende. Ich hätte jetzt vermutet, dass Sie stärker auf den politischen Betrieb abzielen. Warum schafft der es nicht in der Art, wie er Probleme löst, wie er Lösungen aushandelt? Ich sag mal so, die Schönheit der Demokratie auszustrahlen nach dem Motto, das sind Methoden, das ist ein Handwerkszeug, mit dem haben wir gute Chancen, dass die richtige Lösung rauskommt.
Ja gut, aber was wird gebraucht? Also Kinder, die... Da erwarten die Eltern, dass der Staat ein Erziehungssystem bereitstellt, ein Schulsystem bereitstellt, wo ihre Kinder ihre Fähigkeiten bestmöglich entfalten können. Und dann sieht man an der einen oder anderen Ecke doch gravierende Defizite. Die Klassen sind zu groß und das wird dann eben schnell noch mit vermengt. Und da sind jetzt auch noch zu viele drin, die erstmal noch gar nicht so gut Deutsch sprechen. Wobei man das Problem bei etwas mehr Lehrern auch besser lösen könnte. Mhm. Also
Ich möchte aber tatsächlich nochmal insistieren. Ja, also die schlechte Bahn und die Kindergärten, das leuchtet mir schon ein, dass das indirekt auch dazu beiträgt, dass unser System ein schlechtes Image hat. Aber ist es nicht auch der Politikbetrieb? Ja, wenn man sieht, wie die Parteien miteinander arbeiten oder eines ihrer Lieblingsthemen ist der Kompromiss, der nicht mehr funktioniert, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich kenne keine Kompromisse mehr, ich mache jetzt mein Ding und ihr könnt mitgehen oder wer mitgeht und sei es die AfD, ist mir wurscht. Also ist das nicht auch ein Stück dieses vorgelebte sich verkämpfen, statt zu sagen, wir Demokraten haben untereinander eine Kultur des Streits entwickelt, die effizient ist und die auch schöne Seiten hat und die Fairness hat.
Also ich beobachte auch seit einiger Zeit, weiß nicht, ob das früher anders war, aber jedenfalls ist es jetzt erkennbar häufig so, dass Parteien ein Problem benennen, aber dann kommt nicht im zweiten Satz der eigene Lösungsvorschlag, sondern der Hinweis, wer dran schuld ist. Mhm. Und das weiß nun jeder, dass wenn man sich darin erschöpft, nach irgendwelchen Schuldigen zu suchen, wird das Problem natürlich nicht gelöst. Und in dieser Schleife sind wir jetzt doch in ziemlich vielen Fragen. Das ist der eine Punkt. Der zweite, ich sehe auch, dass die Kultur der politischen Auseinandersetzung hyperkonfrontativ geworden ist und vor allen Dingen immer weniger auch zwischen Person und Sache trennt, was eine ganz fatale Wirkung hat. Ich kann und muss sicherlich sehr scharf über unterschiedliche sachliche Vorstellungen streiten, damit hinterher auch das Beste rauskommt. Aber ich darf andere nicht persönlich herabsetzen. Ich muss immer akzeptieren und auch das durch eine respektvolle Art der Kommunikation, des Umgangs mit politischen Gegnern deutlich machen, dass die zwar in der Sache völlig falsch liegen können, aber sie haben irgendwie auch, genauso wie ich kann übrigens auch völlig falsch liegen, also auch ich kann mich irren, sie wollen das Beste für unser Land. Das muss ich erstmal unterstellen bei allen demokratischen Parteien. Und diese Form des gegenseitigen Respekts müsste auch wieder stärker zum Ausdruck kommen, damit Menschen auch Lust haben, sich zu engagieren. Also wenn sie das Gefühl haben, wenn ich mich da reinbegebe, es ist sowieso schon ein hartes Geschäft, aber dann werde ich ja auch persönlich zerfleischt. Und warum soll ich mich dann engagieren?
Man hat im letzten Jahr ja solche Abgänge beobachten können bei Kevin Kühnert, Ricarda Lang, die glaube ich, genau diesen Mechanismus nicht mehr standhalten wollen.
Oder nehmen Sie die vielen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die sagen, ich tue es jetzt nicht mehr. Diese ganzen Anfeindungen, warum soll ich mir das antun? Und ich finde, Kommunalpolitiker hätten erstmal ein Danke dafür verdient, dass sie sich ehrenamtlich 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, je nach Größe der Gemeinde, jede Woche dafür einsetzen, dass ihre Stadt vorwärts kommt. Und deshalb frage ich manchmal in Veranstaltungen, ob sich schon jemand mal bei einem Kommunalpolitiker bedankt hat. Mhm. Und da gehen von 50, 60 Personen, die da sind, gehen dann vielleicht 4, 5 Hände hoch. Mehr ist das nicht. Und
man meldet sich nur, wenn was nicht funktioniert.
Ja, und da bin ich jetzt aber eben bei einem Punkt, wo jeder und jede was dafür tun kann, dass es besser wird. Also nichts ändert gesellschaftliches Klima in der Summe mehr, als wenn wir eine Kultur des Sich-Bedankens hätten. Es ist ja auch ganz schön. Also man wird derjenige, der sich, bei dem man sich bedankt, oder diejenige, die freut sich drüber, signalisiert es auch. Und dann freut man sich auch selber, weil man dem anderen eine Freude gemacht hat. Aber die Stimmung wird gut. Und wir haben aber in Westfalen, ich weiß nicht, ob es das in Bayern auch gibt, diesen Spruch, wird ein bisschen anders vielleicht heißen, aber in Westfalen sagt man, nichts gesagt ist gelobt genug. Mhm. Mhm. Und das ist eben eine falsche Kultur. Und die kann jeder von uns sofort und morgen ändern, wenn Sie diesen Podcast gehört haben. Bedanken Sie sich.
Da werden viele Chancen vertan, das
und,
stimmt.
Und zaubern Sie sozusagen ein Lächeln auf die Lippen derer, denen Sie da morgen begegnen.
Ausgezeichnet. Direkter Handlungsauftrag. Ich habe einen Aspekt mir nämlich aufgeschrieben. Sie haben mal gesagt, man wird nicht als Demokratin oder Demokrat geboren, sondern hat das Glück, in einer Demokratie geboren zu sein. Also ich selber natürlich habe das als eine Selbstverständlichkeit erlebt. Ich bin damit groß gewachsen. Demokratie sind eben die, die im Parlament sitzen. Mhm. Aber ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, sondern dass es ein Gemeinschaftsprojekt aller ist, das wäre ja irgendwie der wichtige Anspruch. Was würden Sie sagen, wie kann man diese Wahrnehmung schärfen und diesem Privileg auch gerecht werden?
Ja, erstmal, indem man bewusst macht, dass es eins ist. Ja. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und dann zweitens ein bisschen erklärt, wie Demokratie funktioniert. Und zwar vor allen Dingen im Hinblick auf die Dinge, die da sein müssen, damit Demokratie funktionieren kann, obwohl sie die Demokratie nicht selber schaffen kann. Das ist dieses berühmte Böckenförde-Diktum, dass unsere Demokratie von Voraussetzungen abhängt, die sie selber nicht schaffen kann. Das ist das gegenseitige Vertrauen der Menschen untereinander, das ist das soziale Kapital, was wir miteinander jeden Tag neu erwerben müssen. Das ist das Vertrauen, dass sich alle an die Regeln halten. Das ist auch, wenn man so sagen will, ein urteilsfähiges Wahlvolk. Weil wenn das Wahlvolk nicht urteilsfähig ist, dann kann aus einer Wahlentscheidung auch nichts Gescheites rauskommen. Und wenn Sie jetzt diese Punkte sich nochmal vor Augen führen, dann merken Sie, dass der Populismus genau da ansetzt, das Vertrauen zu untergraben, die schlechte Stimmung zu erzeugen und damit sozusagen das Schiff unserer Demokratie unter der Wasserlinie anzubohren. Und das ist das Gefährliche. Und wenn man dafür ein Bewusstsein hat, also erstens ist es nicht selbstverständlich, zweitens, so funktioniert sie, drittens, das betreiben ihre Feinde, dann komme ich automatisch zu dem Ergebnis, was kann ich denn jetzt machen, damit das, wovon ich profitiere, erhalten bleibt. Und da kann man ganz einfach anfangen und selber beispielsweise beim Mittagessen in der Betriebskantine Zivilcourage zeigen, wenn einer von den 8, die am Tisch sitzen, eine ausländerfeindliche oder sexistische Bemerkung macht.
Ist das das Geheimrezept, warum es in Münster gelungen ist, die AfD so klein zu halten? Also bei der letzten Wahl ist sie ja von unter 5 auch nochmal unter 3. Ich glaube, jetzt sind 6, irgendwas geworden.
Jetzt bei 6,9.
Also eine Verdopplung von 3 auf 6 ist ja knuffig, sage ich mal, verglichen mit den Zahlen für Gesamtdeutschland.
Also wir sind immer noch, ich glaube, Köln hat jetzt die niedrigste AfD-Quote in einem Bundestagswahlkreis mit 6,3. Münster hatte 6,9. Aber es ist in der Tat, wie Sie sagen.
Ist das so eine andere Kultur einfach hier in den Städten?
Ja, nun kann man so sagen. Also Münster hat sicherlich ein paar Voraussetzungen, die das vielleicht einfacher machen. Wir sind, wenn man so will, eine Bildungsstadt mit 8 Hochschulen und über 60.000 Studierenden bei 320.000 Einwohnern. Münster ist vergleichsweise wohlhabend. Wir haben auch keine wirklich abgehängten Stadtviertel, obwohl jetzt einmal in einem Stadtteil die AfD an die 20% kam. Da muss man sich jetzt wirklich auch nochmal genau anschauen, woran das dort liegt. Und da muss man auch gezielt in diesem Stadtteil Initiativen ergreifen, um das wieder zu korrigieren. Aber ich will einen Aspekt noch hinzufügen, der für mich dieses Abschneiden, dieses schlechte Abschneiden der AfD auch sehr erklärt. Münster hatte ja schon bei den Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren sehr viele Flüchtlinge aufzunehmen. Insgesamt 6.000, teilweise in der Spitze mehr als heute. Und das konnte auch zu Problemen natürlich führen. Also ich erinnere mich, ich war damals im Stadtrat. Da kam dann Freitagnachmittag noch ein Anruf aus Unna-Massen. Da ist das zentrale Aufnahmelager gewesen. Es kommen noch 2 Busse, jeweils 50. Und die mussten untergebracht werden. Es war aber alles voll. Also wurden Hotelzimmer angemietet. Und die Hotels haben natürlich den Preis fürs Zimmer genommen, den sie sonst auch genommen hätten. Vielleicht gab es einen kleinen Mengenrabatt, aber es war richtig teuer. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, von einer Partei zum Thema in der Stadt gemacht worden wäre, wäre es sehr schwer geworden. Das Gleiche auch beim Bau von Flüchtlingsunterkünften oder so. Da gab es natürlich auch nicht überall himmelhoch jauchze, sondern es gab auch Widerstände. Aber die Rathausparteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP, wir haben damals gesagt, gemeinsam, wir machen keine Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und niemand stellt sich vor irgendeine Bürgerinitiative, die da jetzt sozusagen die Krallen ausfährt. Mhm. Und wir versuchen, diese Aufgabe gemeinsam zu schultern. Und das hat bis jetzt angehalten, also auch in der Krise 2015 ist das sozusagen ein Münsterkonsens. Und das Zweite.
Aber da muss ich direkt, warum gelingt es nicht, das auf Landes- und Bundesebene zu wiederholen? Sie haben in dem DLF-Interview nach der letzten Bundestagswahl auch gesagt, auf gar keinen Fall dürfen wir jetzt aus der Wählerwanderung die falschen Schlüsse ziehen. Ihrer Partei haben Sie empfohlen, auf keinen Fall rechts, sondern in der Mitte zu fischen. Und im Grunde hat sich das ja genauso bewahrheitet. Wenn man jetzt auf die Wählerwanderungen schaut, es ist trotz, obwohl dieser Konsens, der ja, wie es damals in Münster war, auch im Herbst noch auf Bundesebene getroffen worden war, hat man sich entschieden, den anderen Weg zu gehen und es ist kein einziger AfD-Wähler zurückgewonnen worden.
Ja, das ist natürlich eine Frage an alle Parteien, denn die Wählerwanderungsstatistiken zeigen ja, dass die AfD nun keineswegs nur von der Union Stimmen bekommt, sondern von allen politischen Parteien. Und natürlich hat auch sozusagen die schlechte Performance der letzten Regierung, die ja nun auch nach 3,5 Jahren gescheitert ist, dazu beigetragen, Stichwort, wir kriegen die Probleme nicht gelöst, den Boden für die AfD auch etwas fruchtbarer zu machen, um das mal so auszudrücken. Aber ich will vielleicht noch einen anderen Punkt, der jetzt auch ganz gut in die jetzige Debatte passt, sagen, was in Münster auch speziell war. Wir hatten 2016 gehört, dass Pegida aus Dresden Ableger in anderen Städten auch versuchte zu etablieren. Es sollte auch also Mügida geben. Münsteraner gegen die Islamisierung des Abendlandes. So. Und das war erstmal nur so ein Gerücht, aber es wurde dann von 3-4 Studenten, die haben das dann über Facebook organisiert. Wir hatten eine Demonstration. Binnen 14 Tagen ist das passiert, auf dem Domplatz, wo 10.000 Münsteraner auf dem Domplatz waren. Der Oberbürgermeister hat geredet, der Weihbischof hat geredet, die politischen Parteien haben geredet. Ich durfte damals auch reden, deshalb vergesse ich es auch nicht. 10.000 Leute habe ich eigentlich sonst nicht so oft. Genauer gesagt,
nicht in Präsenz jedenfalls.
In Präsenz sozusagen noch nie. Die jüdische Gemeinde hat geredet, Gewerkschaften. Kurzum, die Stadtgesellschaft hat deutlich gemacht, wir wollen das hier nicht. Und das hat lange gewirkt, dann kam, weil in NRW dummerweise die 5%-Klausel für die Kommunalwahl abgeschafft wurde, hatte die AfD dann auch einen im Rat, da reichen ja 5.000 Stimmen, um dann ein Ratsmandat zu bekommen. Und die haben dann ihre Neujahrsempfänge im Rathaus gemacht. Das war rechtlich nicht zu verhindern, aber es waren immer 5.000, 7.000 Leute, die davor gegen dieses Ding protestiert haben. Und letztes Jahr, als diese Deportationspläne bekannt wurden, die eigentlich schon vorher bekannt waren, wenn man Höcke oder Sellner gelesen hatte, wusste man ja, was die sich vorstellen. Da waren 30.000 in Münster auf der Straße, also die größte Demonstration in der Nachkriegsgeschichte. Wie ja überhaupt diese Demonstration damals mit insgesamt 4 Millionen Menschen in Deutschland bei 1.200 Demonstrationen die größten der deutschen Nachkriegsgeschichte waren. Also es kommt eben schon auch darauf an, dass die Gesellschaft zeigt, was sie will und auch was sie nicht will. Damit diejenigen, die jetzt überlegen, könnte ich mich da vielleicht auch engagieren, irgendwie schon das Gefühl bekommen, also dann begibst du dich in eine Außenseiterposition. Und aus dieser Außenseiterposition ist die AfD, das sieht man jetzt an den Wahlergebnissen, in vielen Teilen Deutschlands weg. Und dann kommt noch, das will ich an der Stelle auch gerne sagen, noch ein zweiter Aspekt erschwerend dazu. Wir haben immer in Demokratien auch eine beträchtliche Zahl Gleichgültiger. Aber die wollen bei der Mehrheit sein. Und in dem Moment, wo die AfD, wie in einigen Teilen Ostdeutschlands, jetzt tatsächlich die dominierende Kraft ist, vor allen Dingen auch noch durch diese schrecklichen Mahnwachen mit Trommeln und Fahnenumzügen etc. auch den öffentlichen Raum ziemlich stark einschüchtert und dominiert, dann rutschen sozusagen von dieser gleichgültigen Mehrheit gleich nochmal 10-20% hinterher, sodass es dann wirklich schwierig wird für die verbliebenen Demokraten. Und so weit darf man es nicht kommen lassen.
Auch aus den Nichtwählern gab es ja eine große Wanderung zur AfD jetzt in der letzten Wahl. Wenn man aber diese Wählerwanderung betrachtet, eben aus dem ganzen demokratischen Spektrum, auch aus den Nichtwählern, dann muss man sich ja doch fragen, was macht die Partei so anziehend? Das Thema Migration haben Sie schon genannt. Und man kann natürlich dann leicht sagen, das ist aber nur eine eingebildete Angst, die lässt sich statistisch nicht belegen, die lässt sich auch durch Maßnahmen gesetzlicher Art nicht ausräumen. Aber doch ist sie ja da, also das Thema ist da. Wie kann man das Thema denn vernünftig aufdröseln, dass Migration eben nicht zu Lasten einer Minderheit fluchtsuchender Menschen ausgetragen wird?
Also zunächst mal würde ich über Demografie sprechen und nicht über Migration. Deutschland verliert ohne Zuwanderung jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen. Also einmal die schöne Stadt München, aus der sie kommen. Jedes Jahr einmal München weniger. Weil eben mehr Menschen sterben, als geboren werden und weil es auch Auswanderung gibt. Deutschland braucht also Zuwanderung. Da werden selbst AfD-Leute nicken und werden sagen, ja, aber dann doch bitte die wir uns aussuchen, die wir gerne hätten. Das ist auch richtig, nur die wir gerne hätten, die hätten andere auch gerne. Also Amerika, Kanada, Australien, viele andere Länder suchen auch nach den, ich sag jetzt mal, indischen Spezialisten für dies oder jenes. Das heißt, diejenigen, die wir gerne hätten, werden wir gar nicht bekommen, um diese 400.000, die wir jährlich nach Expertenansicht an Zuwanderung bräuchten, für unsere sozialen Sicherungssysteme, für unseren Wohlstand, die werden wir so nicht kriegen. Also, dritter Punkt, liegt doch mal nahe zu überlegen, jetzt haben wir ja eine Reihe von Menschen, 2 Millionen, 3,5 Millionen, wie man jetzt zählt, die sind aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen, aber vielleicht können wir ja mit denen oder aus denen etwas machen, jetzt mal platt formuliert, dass sie so werden, dass wir sie gut brauchen. So. Und mindestens für alle, die in unsere Schulen gehen, müsste das ja möglich sein, denn wir erwarten von den Schulen ja auch, dass sie unsere Kinder sozusagen so befähigen, dass sie in der Gesellschaft gebraucht werden. Und damit bin ich schon mal bei einem ganz anderen Ansatz, um überhaupt über Migration zu sprechen. Wir haben es ja erlebt, dass durch, und da bin ich wieder bei Kommunikation, durch Framing bei dem Begriff Flüchtling, wo jeder, ich sag mal, noch vor 20 Jahren gesagt hätte, das sind hilflose Menschen, die brauchen Unterstützung. Aber wir haben dann angefangen, von Flüchtlingsflut, Flüchtlingslawine, Flüchtlingswelle zu sprechen, haben also den Begriff Flüchtling mit Naturkatastrophen eng semantisch verbunden. Und dann ist natürlich klar, dass wenn ich das Wort Flüchtling höre, denke ich an Katastrophe und sage, ich muss mich schützen. Also nicht, ich muss dem Flüchtling helfen, sondern ich muss mich schützen. Und dieser Effekt, den kann man gar nicht groß genug einschätzen, weil auf diese Art und Weise verändert sich sozusagen gesellschaftliches Bewusstsein. Und das ist eben jetzt so verändert und wir müssen davon wieder weg. Wichtiger Punkt ist auch, immer mal wieder darauf hinzuweisen, wie sehr unser Wohlstand von Menschen mit Migrationshintergrund abhängt. Also ich sage in meinen Vorträgen gerne, wenn wir die nicht hätten, wäre morgen jedes Krankenhaus dicht. Kein einziges Krankenhaus in Deutschland könnte auch nur einen Tag weiterarbeiten, wenn die Menschen, die dort mit Migrationshintergrund arbeiten, nicht da wären. Und dann kommt ein dritter Punkt, den man gelegentlich auch mal ansprechen kann, weil man ja so das Gefühl hat, die Leute glauben, Integration, das hätte alles gar nicht geklappt. Das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Und denen muss man sagen, pass mal auf, bei deinem Gefühl unterliegst du mit Sicherheit einer großen Fehlwahrnehmung, denn gelungene Integration fällt per Definition nicht auf. Das heißt, die stellst du gar nicht in deine Bilanz ein. Aber wenn du dich über drei Jugendliche, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, als du es gewöhnt bist, ärgerst, die sich an der Bushaltestelle schlecht benehmen, dann verbuchst du das auf schlechte Integration. Also wir haben eine Reihe von argumentativen Wegen, um darüber anders zu sprechen. Aber letztlich geht es, deshalb habe ich vorhin auch das Beispiel mit den Wölfen erzählt, geht es um Emotionen. Und ich habe jetzt gerade ein sehr empfehlenswertes Buch von einem niederländischen Psychologen gelesen. Das kommt jetzt im Belz Verlag raus. Ich weiß jetzt leider nur noch den Titel, nicht den Namen des Autors. Das heißt, die Psychologie des Populismus. Und da macht er sehr schön klar, wie Populismus an bestimmte Urängste beispielsweise des Menschen appelliert, der eben schon in seinem Stammhirn, was also vor dem Vernunfthirn des limbischen Systems da war, die Menschen eingeteilt wurden in Freund, Feind, Fremder. Und der Fremde war eben eher beim potenziellen Feind. Und das lässt sich nach wie vor emotional abrufen, ehe es dann über den Verstand vielleicht korrigiert wird. Das ist ein Weg. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass viele der Strategie der Populisten erliegen, die sagen, wir brauchen dich, bei uns wirst du gehört, bei uns bist du richtig. Wir nehmen deine Interessen wahr, weil sie nämlich das Gefühl haben, mir hört keiner zu, ich bin abgehängt, ich werde nicht wahrgenommen. Und wer dieses Gefühl hat, der fühlt sich natürlich nicht wohl. Und das wird eben von der AfD auch sehr geschickt bedient. Und hier haben die politischen Parteien, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen wirklich Defizite. Also da kann man schon fragen, ist die Gesprächsbereitschaft, das sich kümmern, was eben in der Kommunalpolitik sozusagen zum kleinen Eimer eins gehört, ist das wirklich in der Fläche so da, wie es erforderlich wäre.
Wie stößt man denn dann vor zu den Personen, die diesen Kurzschlussinterpretationen aufsitzen? Sie haben ja selber gesagt, positive Integration fällt nicht auf. Also wie schafft man es denn, dass sie doch sichtbar wird?
Ich gebe mal mit diesem Vorstoßen ein anderes Beispiel. Es ist aus meiner Sicht ein großer Fehler der noch amtierenden Bundesregierung gewesen, dass sie die Corona-Zeit nicht aufgearbeitet hat. Damit meine ich jetzt nicht in erster Linie, was auch wichtig ist, wie hat das technisch funktioniert. Da muss man auch aufarbeiten, denn die nächste Pandemie kann wirklich kommen. Ich meine was anderes. Ich meine die Frage, was hat Corona mit dir, mit mir, mit unserer Gesellschaft gemacht? Warum ist das auch hochpolitisch? Also diejenigen, die sagen, Corona war eine leichte Grippe und diese ganzen Zwangsmaßnahmen, die auch grundrechtseinschränkend waren. Das war irgendwie Diktatur 2.0. Die sind sowieso schon bei der AfD. Es gibt aber viele, die schon eine Impfangst haben, die für mich persönlich jetzt schwer nachvollziehbar ist, weil meine Mutter hat schon immer dafür gesorgt, dass ich gegen Grippe geimpft wurde. Aber die gibt es, diese Menschen. Und das muss man ernster nehmen, als man es vielleicht getan hat. Es gibt Menschen, die bis heute sagen, warum musste ich eigentlich mit zwei kleinen Kindern schulpflichtig in Homeschooling zu Hause sitzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, obwohl doch selbst wenn wir es bekommen hätten, unser Risiko gar nicht so groß gewesen wäre. Umgekehrt mag es Ältere geben, die sagen, also ich hatte eigentlich, von mir aus hätten die Lockdown-Maßnahmen noch stärker sein müssen. Was will ich damit sagen? Wenn man es nicht schafft, diese Traumata, so will ich es mal nennen, gesellschaftlich aufzuarbeiten, dann landet auch noch ein großer Teil dieser Menschen bei der AfD. Denn die AfD bespielt das Corona-Thema in Social Media nach wie vor in diesem Argumentationsstrang, wir leben eigentlich in einer Diktatur. Da spielt das Corona-Thema immer noch eine große Rolle. Und wie könnte man es machen? Im Grunde bräuchte es nach meiner Einschätzung viele, viele Gesprächsangebote, wo so 30, 40 Leute zusammenkommen. Darüber sprechen, was hat Corona mit dir, mit mir, mit unserer Gesellschaft gemacht? Und der Erfolg der Veranstaltung wäre, wie viele haben sich zu Wort gemeldet und wie gut wurde zugehört? Ich bin ziemlich sicher, also die Kirchen könnten solche Initiativen ergreifen, die Volkshochschulen, die Kommunen. Also
die katholische Erwachsenenbildung.
Ganz, ganz viele. Ich bin ganz sicher, dass allein dadurch sich das Klima deutlich verbessern würde. Wie ich überhaupt durch die Beschäftigung mit diesen ganzen Phänomenen der Meinung bin, dass die Kommunen, ich war ja selber auch 20 Jahre hier im Rat der Stadt Münster, natürlich diese Aufgaben haben, die man so flapsig zusammenfassen kann, Bausteine erden, also Planung, Bauen etc. Aber sie sind eben auch gefordert, den Menschen Gesprächsräume zu organisieren, die auch interessant zu machen, so dass die Menschen kommen. Denn wir haben ja eine starke Individualisierung der Menschen. Die Großorganisationen verlieren an Einfluss, ist ja alles rauf und runter in der Forschung durchbuchstabiert. Und die Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, nehmen ab. Und da muss man gegensteuern. Wenn man das erstmal als eine Aufgabe verstanden hat, fällt garantiert auch ganz viel dazu ein. Aber die meisten sehen es, glaube ich, noch gar nicht mal als eine Aufgabe.
Das ist eines ein Motto von uns auch. Ich bin ja auch in der katholischen Erwachsenenbildung, dass man immer sagt, das ist der Rahmen, wo man mit den Meinungen auch die Menschen, die sie vertreten, kennenlernt. Also insofern kommt mir das sehr oder ist mir das sehr nah. Ich möchte noch mal ein weiteres Thema benennen, aus dem die Populisten Kapital zu schlagen versuchen, nämlich das Thema Islam. Sie sind Vorsitzender der christlich-muslimischen Friedensinitiative gewesen und im Kuratorium der christlich-islamischen Gesellschaft. Sie sind Experte für die Türkei. Sie haben dieses Buch geschrieben, besser für beide, wenn die Türkei beitritt in die EU. Ich möchte Sie da noch mal so mit einer Doppelfrage konfrontieren oder nicht konfrontieren. Ich möchte Ihnen eine Doppelfrage stellen. Wie haben Sie ganz biografisch, persönlich in Ihrem Leben den Islam, wie haben Sie Muslime kennengelernt? Und damit verbunden die Frage, was wäre aus Ihrer Sicht in die potenzielle Wählerschaft der AfD hineingesprochen, die wichtigste Korrektur am allgemeinen Bild oder Zerrbild des Islam?
Also Muslime habe ich persönlich einmal im Alltagsleben kennengelernt, ohne dass ich dann immer gleich gedacht habe, dass es welche sind. Also wenn ich hier um die Ecke bei einem türkischen, mindestens mit türkischem Namen, vielleicht ist er ja auch deutscher geführten Geschäft, mein Gemüse kaufe, dann habe ich wahrscheinlich mit einem Muslim zu tun. Aber das mache ich mir nicht sozusagen gesondert bewusst. Und das wäre übrigens auch meine erste Empfehlung. Also jetzt nicht jeden nur von seiner Religionszugehörigkeit her einzusortieren, das ist nämlich Quatsch. Also wir sind mehr als unsere Religionszugehörigkeit. Wir werden da nicht zu 100% darüber definiert. Aber wir haben den Fehler gemacht. Wir haben bei den Integrationsproblemen, die Menschen aus der Türkei in Deutschland hatten, früher darüber gesprochen, die Türken haben Integrationsprobleme. Ich würde mal sagen, mit dem 11. September hat es angefangen zu sagen, die Muslime haben Integrationsprobleme, haben also die Türken zu Muslimen gemacht. Das ist was anderes.
Das ist was anderes und nicht witzigerweise. Ich habe neulich nochmal gelesen, dass von den 21 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben, 11 Millionen Christen sind. Also ja. Die Mehrheit ist nicht muslimisch, auch ja, wenn das
sowieso gerne so ist. Auch die Zahl wird auch viel zu hoch eingeschätzt. Ja. So. Dann habe ich natürlich, um mal der Frage wieder anzuknüpfen, ich war ja ziemlich viel im Nahen Osten unterwegs, war auch sehr stark im Iran engagiert.
Berichterstatter für die Fraktion.
Da habe ich natürlich mit Muslimen zu tun gehabt. Im Iran hat das Thema auch eine größere Rolle gespielt. Und ich hatte mich eben auch mit politischem Islamismus beschäftigt, weil mich politische Ideengeschichte immer interessiert hat. Das hat in der Schule mit Nationalsozialismus angefangen, dann kam Kommunismus und dann eben auch politischer Islam. Also das fand ich immer wichtig, wie tickt man sozusagen ideologisch, politisch? Und wo sind da die Gefahren? Ich habe auch, gab mal so ein Sammelband mit Auszügen der führenden Denker des politischen Islam, also Hassan al-Banna, al-Qut und anderen. Das habe ich so vor 30, 40 Jahren gelesen. Damit habe ich also angefangen, mich zu beschäftigen, dann eben noch intensiver. Sozusagen zu der Hauptbotschaft würde ich das Buch empfehlen von Amartya Sen, Die Identitätsfalle. Amartya Sen ist ein indischer Volkswirt, hat einen Nobelpreis bekommen. Und der beschreibt eben das Problem, dass Menschen sozusagen durch Identitätszuschreibungen in eine Schublade gesteckt werden. Dann wird die kollektive Identität definiert, meist negativ. Und jeder, der da in der Schublade ist, wird dann sozusagen individuell mit dieser negativen Identität konfrontiert. Und Amartya Sen sagt, wir sind auf mannigfaltige Art verschieden. Wir sind jung, wir sind alt, wir sind Mann, wir sind Frau, wir sind arm, wir sind reich. Alles prägt unsere Identität. Wir leben in der Stadt, auf dem Land. Alles macht was aus. Und Religion aus, aber nur ein Teil davon. Und nur wenn man dieses Identitätsverständnis hat, versteht man auch, dass wir ganz vieles gemeinsam haben können. Also ich unterscheide mich in der Religion als Christ von einem Muslim. Aber wenn wir bei Preußen Münster gegen Schalke morgen die Daumen halten, dann sind wir auf der gleichen Seite. So. Oder wenn wir im gleichen Betrieb arbeiten. Oder wenn wir, also ich will damit sagen, die wichtige Frage nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die löst sich ja nicht dadurch, dass ich jetzt von allen eine bestimmte Leitkultur erfüllt sehen möchte, sondern dass diese Vernetzung in der Gesellschaft über die Dinge, die wir gemeinsam haben, trotz der Unterschiede, dass diese Netze gestärkt werden. Das ist auch so ein Kritikpunkt an den Vorstellungen in meiner Partei, die glauben, das könnte man über so eine Leitkultur lösen. Das wird nicht funktionieren.
Mit dem Blick auf die Uhr, wir haben uns selber den 90-Minuten-Rahmen mal gestellt. Ich verstehe jetzt auf einmal, wie solche Podcast-Ideen zustande kommen, wie alles gesagt bei der Zeit, weil man nämlich irgendwann merkt, man hat so viele Fragen und so wenig Zeit.
Aber wir schneiden die Adjektive und die Nebensätze raus.
Das könnte auch eine... Ja. Es wird schon langsam dunkel. Nein, aber wir haben natürlich viele, viele Themen, die man noch anknüpfen könnte. Aber eins zumindest will ich noch ganz kurz zur Sprache bringen, weil es Sie doch auch sehr auszeichnet. Sie haben sich selber als Influencer für die Demokratie bezeichnet. Sie sind ausgezeichnet mit dem goldenen Ploggerpreis. Sie hatten zuletzt bei Twitter, heute X, um die 100.000 Follower. Sie haben dort die Aktivität nicht ganz eingestellt, aber doch sehr dazu appelliert, auf andere Plattformen wie beispielsweise Blue Sky zu wechseln. Da sind Sie auch schon wieder bei über 30.000. Wie ist Ihnen das gelungen? Ich folge Ihnen dort lange schon und schätze sehr diese ganz präzisen Analysen, die immer scharf sind, aber nie polemisch, die eigene Partei betreffen, aber auch die anderen, die Verbindendes suchen. Wie gelingt es, in so einem Haifischbecken mit differenzierten Stimmen durchzudringen.
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich bekomme in der Tat neben vielen bösen und manchmal auch wirklich verletzenden Kommentaren zum Glück auch positive Rückmeldungen. Häufig auch übrigens analog, also irgendwo Veranstaltung in Deutschland, kommt jemand, sagt, ich kenne Sie von X oder Facebook oder woher auch immer. Und dann frage ich, ja, freut mich, wie heißen Sie denn? Ja, das wird Ihnen nichts sagen, ich lese nur mit. Also das hat, und sag mal, diese Form der Rückmeldung haben mich eben auch bestärkt, dass das einen Sinn macht, was ich da treibe. So, und von daher, und ich sehe den Sinn eben darin, dass erstmal analytisch diese Social-Media-Plattformen wie so eine Art Durchlauferhitzer für die Bildung der öffentlichen Meinung wirken. Also das, was nachher vielleicht ein bisschen abgekühlt in der öffentlichen Meinung in der Breite ankommt, ist vorher ganz heiß auf den Social-Media diskutiert worden. Und jetzt sind die Funktionen der Algorithmen leider so, dass sie eigentlich demokratiezersetzend wirken. Ich formuliere es mal etwas überpointiert, weil sie die negative Emotion bevorzugen in den Kommentaren, in der Reichweite, wiederum aus der Überlegung, das lesen die Leute mehr, dann bleiben sie länger auf der Plattform und damit können sie mehr Werbung sehen und von der Werbung lebt unser Geschäft. Das ist der Mechanismus.
Aufregung schafft Gewinn.
So, wir hatten vorher, das kann man hier vielleicht noch schön einbauen, kam das Stichwort Kompromiss. Wir müssen eigentlich viel mehr erklären, dass sozusagen Kompromiss das eigentliche Geschäft der Demokratie ist. Also wir leben mit unterschiedlichen Vorstellungen, Interessen sind unterschiedlich. Und je besser ein Kompromiss zwischen unseren unterschiedlichen Interessen gefunden werden kann, umso besser ist sozusagen das Leben für uns alle. Also Demokratie ist Kompromiss, das muss man deshalb betonen, weil wenn Sie mal einen Test machen, was fällt dir bei Kompromiss als erstes ein, kommt das Wort faul.
Ja.
Sozusagen die schnelle Assoziation ist fauler Kompromiss.
Ja, kein gutes Image zurzeit.
Ja. So, also Kompromiss muss dringend ein besseres Image haben. Das kriegt es übrigens über Social Media natürlich auch nicht, denn ein einerseits, andererseits Kommentar wird kaum transportiert. Man entwickelt dann so eine bestimmte Technik, wo sozusagen in der Kürze liegt die Würze. Man sich natürlich auch an diese Gesetzlichkeiten ein Stück weit anpasst. Also es muss kurz sein, es muss prägnant sein. Es helfen mal ungewöhnliche Sprachbilder. Also man kann dann vieles auch nochmal so aus der allgemeinen Kommunikation lernen. Und dann, wie gesagt, es geht immer ums Üben. Sie werden, und jeder wird auf Social Media Erfolg haben, der es ausprobiert, der guckt, was klappt nicht so gut und der vor allen Dingen oder die vor allen Dingen das Gefühl hat, das müssten doch mehr Leute sehen. Das treibt mich um, warum treibt das andere nicht um? Also mit anderen Worten, man sollte für was brennen und dann zündet man auch andere an.
Wenn das nicht ein wunderbares Schlusswort war. Lieber Herr Polenz, vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft. Ja. Sie waren der Host heute Abend, obwohl ja eigentlich wir uns so nennen hier im Podcast. Ja. Jetzt sind inzwischen hier in Ihrem Wintergarten mit dem Blick in den schönen Garten. Es ist so etwas wie eine blaue Stunde entstanden. Vorhin hat noch die Sonne geprallt. Wir kommen also zum Ende. Haben wir noch eine Frage vergessen, die Sie gerne gestellt bekommen hätten?
Ja, ich fände schön, wenn, das ist jetzt nicht vergessen, aber wenn Ihr Podcast nicht nur mit dieser Folge dazu beitragen würde, Menschen zu aktivieren. Mhm. Also nicht nur zu sagen, jetzt habe ich irgendwie beim Spazierengehen oder beim Autofahren anderthalb Stunden Podcast gehört, interessant, sondern wenn am Ende stünde, ja, ich muss eigentlich was machen. Mhm. Und was kann ich denn tun? Und wenn man erstmal diese Frage sich selber stellt, findet man ganz schnell auch ein Packende, denn das ist ja nun mal ein Vorteil unserer Zivilgesellschaft, den im Übrigen 30 Millionen Menschen auch wahrnehmen, die sich ehrenamtlich engagieren. Mhm. Da findet man was. Aber man muss halt erstmal
Ihr Buch über.
Ja, man muss halt erstmal diesen inneren Schritt gehen, sozusagen vom Konsumenten zum aktiv Handelnden. Ja. Und deshalb bedanke ich mich auch, dass ich bei Ihrem Podcast hier zu Gast sein durfte und wünsche den Hörerinnen und Hörern, je nachdem, wann er ausgestrahlt wird, einen guten Tag, eine gute Woche oder einen schönen Abend.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch noch einmal. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts nicht sehen können, wie sie schmunzeln, wenn sie reden und ihre Äugelchen leuchten. Vielen, vielen Dank nochmal für die Gastfreundschaft und ich bin sicher, dass diese Folge tatsächlich auch zum Handeln animieren wird. Dankeschön.
Vielen Dank.